Stell dir mal vor, pure Freude wäre kein flüchtiges Gefühl, sondern ein harter, militärischer Befehl.
Ja, das klingt erstmal ziemlich widersprüchlich.
Absolut. Ein tatsächliches Schutzschild gegen existenzielle Bedrohungen sozusagen. Und jetzt stell dir vor, ein absoluter Elitegelehrter, also jemand, der das gesellschaftliche und religiöse Spiel seiner Zeit komplett durchgespielt hat.
Und gewonnen hat.
Genau, und gewonnen hat. Der nimmt seinen makellosen, hart erarbeiteten Lebenslauf, schaut ihn an und wirft ihn buchstäblich in den nächsten Abwasserkanal.
Das ist schon ein wahnsinnig krasses Bild.
Willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Wir haben da einen echt spannenden Stapel Notizen für dich aufbereitet, basierend auf einer Vorlesung von Dr. Matthew S. Harmon. Das ist aus seiner Serie Rejoice in the Gospel of Jesus Christ.
Speziell die 10. Session schauen wir uns an, in der er das 3. Kapitel des Philipperbriefs seziert, also die Verse 1 bis 14.
Unsere Mission heute ist, die Mechanik hinter einer sogenannten Christus-ähnlichen Denkweise zu knacken. Ein Christ-like Mindset. Also lass uns das mal aufdröseln, was passiert da eigentlich psychologisch und spirituell, wenn jemand sein komplettes Wertesystem so auf den Kopf stellt.
Um diese radikale Umkehrung zu verstehen, müssen wir uns zuerst ansehen, wie Paulus diesen Text überhaupt aufbaut. In den Passagen davor hat er ja noch zwei seiner engsten Mitarbeiter, Timotheus und Epaphroditus, als leuchtende Vorbilder präsentiert.
Richtig, die hat er quasi als Best-Practice-Beispiele genutzt.
Genau. Aber hier, in Kapitel 3, macht er einen ganz harten Schnitt. Er wendet den Scheinwerfer plötzlich auf sich selbst.
Er wird also zu seinem eigenen Fallbeispiel.
Exakt. Er wird zu seinem eigenen klinischen Fallbeispiel, um den ultimativen Kontrast messbar zu machen. Den Kontrast zwischen einem Leben, das auf eigener Leistung basiert, und einem Leben, das durch eine Transformation von außen definiert wird.
Das bringt uns direkt zu diesem scheinbaren Paradoxon ganz am Anfang der Quelle. Paulus startet mit einem Befehl an die Philipper, der fast schon unverschämt klingt. Er sagt, freut euch.
Ja, dieses berühmte Rejoice.
Da stolper ich sofort, Freude ist doch eigentlich eine emotionale Reaktion auf einen positiven Reiz, oder? Wie kann man Freude befehlen? Und Harmon beschreibt diese Freude ja als einen Safeguard, also einen aktiven Schutz. Wie genau funktioniert dieser Mechanismus?
Das ist der entscheidende Hebel, um die antike Denkweise hier zu verstehen. Wir reduzieren Freude heute oft auf so ein passives Konsumgefühl.
Ja, man trinkt einen guten Kaffee oder die Sonne scheint halt.
Genau so. Aber im biblischen Kontext ist diese Freude eine hochaktive, bewusste Ausrichtung des Willens. Es ist die Entscheidung, seine innere Sicherheit und Zufriedenheit in etwas zu verankern, das unveränderlich ist.
Hier wird es wirklich interessant. Ist diese Art von Freude also weniger wie das Gefühl, wenn man im Lotto gewinnt, und mehr wie das Anlegen eines Sicherheitsgurts vor einer Fahrt auf einer extrem gefährlichen Straße?
Was hier faszinierend ist, das trifft es perfekt. Wenn du deine Freude aktiv in Christus verankerst, fungiert das wie ein Anker in einem Sturm. Es schützt den Geist davor, in Angst, Zynismus oder eben in religiösem Leistungsdruck abzudriften.
Und dieser Sturm, also diese Gefahr, baut sich im Text ja direkt im nächsten Atemzug auf. Paulus warnt vor falschen Lehrern und er ist dabei absolut schonungslos.
Ja, er nimmt da kein Blatt vor den Mund.
Er nennt sie Hunde. Da darf man jetzt nicht an den treuen Golden Retriever am Kamin denken, schätze ich mal.
Definitiv nicht. In der antiken Welt waren Hunde Straßenköter. Sie waren gefährliche, unreinliche Aasfresser, die oft in wilden Rudeln umherzogen.
Jemanden so zu nennen, war also eine massive verbale Ohrfeige.
Absolut. Und Harmon hebt hier eine echte rhetorische Finesse hervor. Im griechischen Original beginnen diese drei Warnungen von Paulus vor den Hunden, den Übeltätern und den Zerschneidern alle mit dem Buchstaben Kappa.
Ah, ein antiker Stabreim sozusagen, um die Bedrohung besser im Gedächtnis zu verankern.
Richtig. Im Englischen übersetzt Harmon das echt meisterhaft mit Mutts, Malefactors and Mutilators. Also Straßenköter, Übeltäter und Verstümmler.
Verstümmler ist ein wahnsinnig hartes Wort. Warum nutzt er genau das?
Das hat einen handfesten historischen Grund. Paulus kämpft hier gegen eine Gruppe, die man Judaisten nennt. Deren theologische Logik war simpel, aber extrem gefährlich. Sie behaupteten, das Christentum sei im Grunde nur ein exklusiver Club innerhalb des Judentums.
Okay, und um dazuzugehören?
Musste man zuerst durch die Tür des jüdischen Gesetzes gehen. Und das bedeutete für Männer zwingend die physische Beschneidung.
Das heißt, sie haben versucht, eine physische Leistung als absolute Voraussetzung für eine spirituelle Rettung zu etablieren. Deshalb nennt er sie also Verstümmeler.
Genau. Und Paulus kontert dann mit einem Begriff, der das Ganze auf eine andere Ebene hebt.
Ja, er sagt, wir sind die wahre Beschneidung, nämlich die des Herzens. Wenn wir das mal aus dieser Metapher herauslösen, was passiert bei so einer Beschneidung des Herzens eigentlich auf einer psychologischen Ebene? Was wird da weggeschnitten?
Was weggeschnitten wird, ist die fundamentale menschliche Neigung, sich selbst rechtfertigen zu wollen.
Ah, okay.
Dieses Konzept ist übrigens schon tief im Alten Testament verwurzelt. Es bedeutet, dass Gott selbst das Vertrauen des Menschen in seine eigenen Fähigkeiten, seine Herkunft oder seine moralische Überlegenheit entfernt.
Er definiert das ja in drei klaren Schritten, richtig?
Ja. Diese Menschen beten getrieben vom Geist Gottes an, sie rühmen sich ausschließlich in Christus und das ist der absolute Kernpunkt, sie setzen null Vertrauen in das Fleisch.
Also keine Confidence in the Flesh. Das ist dieses tiefe, oft unbewusste Vertrauen auf unseren Lebenslauf, unseren moralischen Kontostand oder unsere frommen Gewohnheiten.
Richtig. Und genau hier entsteht ein strategisches Problem für Paulus.
Inwiefern?
Wenn er sich so vehement gegen äußerliche Leistungen ausspricht, öffnet er die Flanke für einen sehr vorhersehbaren Angriff. Seine Gegner könnten einfach sagen, weißt du, Paulus, du redest die Bedeutung von Herkunft und Gesetzeserfüllung nur deshalb klein, weil du selbst in diesen Disziplinen ein totaler Versager bist.
Ah, der klassische Vorwurf der sauren Trauben.
Genau den.
Wer bei den Olympischen Spielen als Letzter ins Ziel kommt, behauptet hinterher einfach, das ganze Konzept von Leistungssport sei toxisch und unwichtig.
Exakt. Und um das zu entkräften, muss Paulus beweisen, dass er eben nicht aus der Position des Verlierers spricht. Er muss zeigen, dass er dieses System absolut dominiert hat.
Und das tut er in den Versen 4 bis 6, wo er seinen Vorbekehrungslebenslauf ausrollt. Aus der Perspektive seiner damaligen Welt ist das ja ein völlig unschlagbares Dokument, oder?
Ohne Zweifel. Er beginnt mit den Dingen, in die er hineingeboren wurde. Beschneidung am achten Tag. Das belegt sofort, dass er keine konvertierten Eltern hat, sondern aus einer tief verwurzelten, gesetzestreuen Familie stammt.
Dann sagt er, aus dem Volk Israel, also ein direkter Erbe des Bundes.
Richtig, und dann spezifiziert er noch genauer, aus dem Stamm Benjamin.
Lass uns bei Benjamin mal ganz kurz einhaken. Warum ist dieses spezifische Detail so ein massiver Flex in der antiken jüdischen Welt?
Benjamin steht für absolute, unerschütterliche Loyalität. Wenn wir in die Geschichte Israels zurückschauen, nach König Salomo zerbrach das Reich ja.
Ja, 10 Stämme im Norden spalteten sich ab.
Genau. Und die verfielen in Götzendienst und wurden später historisch fast ausgelöscht. Nur 2 Stämme blieben dem Haus David und der wahren Anbetung treu. Juda und eben der kleine Stamm Benjamin.
Benjamin war also der Beweis für einen echt elitären Stammbaum der Treue. Paulus sagt damit quasi, ich komme aus dem harten Kern der Loyalisten.
Absolut. Er ergänzt das noch mit dem Titel »Ein Hebräer der Hebräer«. Das signalisiert, dass seine Familie der schleichenden Assimilation an die griechische Kultur widerstanden hat.
Sie haben also die Sprache und die Bräuche bewahrt. Aber dann wechselt er ja von seiner Herkunft zu seinen persönlichen Errungenschaften. Er war Pharisäer. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht unsere modernen Vorurteile projizieren, oder?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir nutzen Pharisäer heute ja oft einfach als Schimpfwort für Heuchler.
Genau. Aber damals war das anders.
Damals waren die Pharisäer die absoluten intellektuellen und moralischen Schwergewichte. Sie nahmen das Gesetz so ernst, dass sie unzählige mündliche Zusatzregeln aufstellten. Hammonel beschreibt das sehr treffend als einen Zaun um das mosaische Gesetz.
Man baute also hunderte von strengen Vorschriften um das eigentliche Gebot herum, damit man nicht einmal in die Nähe einer Übertretung kam.
Richtig. Und in diesem extrem kompetitiven, hochkomplexen System sagt Paulus über sich selbst, ich war tadellos. Ein makelloser Musterknabe.
Aber genau bei dieser Auflistung gibt es einen Punkt, der fällt komplett aus dem Rahmen. Er schreibt auf diesen stolzen Bewerbungsbogen, aus Eifer ein Verfolger der Kirche.
Ja, das ist eine harte Aussage.
Da muss ich echt mal reingrätschen. Warum in aller Welt steht das in seinem Lebenslauf? Jemanden zu verfolgen ist doch kein Pluspunkt. Das klingt nach Fanatismus.
Das ist ein exzellenter Punkt. Und um das zu verstehen, müssen wir tief in die theologische Psychologie eines Pharisäers des ersten Jahrhunderts eintauchen.
Okay.
Für den damaligen Paulus war die frühe Kirche nicht einfach eine alternative Denkschule. Sie war ein gefährliches Virus.
Weil sie behaupteten, ein gekreuzigter Krimineller sei der Messias.
Genau das. Und sie weichten die strengen Grenzen des Gesetzes auf. Aus Paulus damaliger Sicht bedrohte das die Reinheit des gesamten Volkes Israel und damit den Bund mit Gott.
Sein Eifer, diese Bedrohung notfalls mit Gewalt auszurotten, war also in seiner Matrix der ultimative Beweis für seine Hingabe an Gott.
Exakt. In seiner damaligen Logik war das der höchste Liebesbeweis gegenüber Gott.
Wahnsinn. In seinem System war das also die höchste Auszeichnung. Er hat das Spiel der religiösen Leistung komplett durchgespielt und gewonnen. Er hat das absolute Monopol auf Gerechtigkeit.
Und dann macht er in den Versen 7 bis 11 etwas völlig Irrsinniges. Er nimmt dieses perfekte Blatt, das er auf der Hand hat, und zerreißt die Karten.
Harmon spricht hier ja von einer radikalen buchhalterischen Wende.
Ja, die Sprache, die Paulus hier wählt, stammt direkt aus dem antiken Rechnungswesen. Stell dir ein klassisches Hauptbuch vor. Du hast eine Spalte für Gewinn und eine für Verlust.
Okay, und was macht er?
Paulus nimmt all diese gewaltigen Errungenschaften, seine elitäre Abstammung, seine Brillanz, seinen radikalen Eifer und streicht sie rigoros aus der Gewinnspalte. Er verbucht sie als kompletten Verlust.
Und der Grund dafür?
Der unübertreffliche Wert, Christus zu erkennen.
Das ist der Punkt, an dem Harmon auf dieses eine sehr drastische Wort im griechischen Text hinweist, oder? Skyballa.
Genau. Paulus bezeichnet all seine früheren Erfolge als Müll oder Unrat.
Im Englischen sagt Harmon Rubbish oder Garbage. Eigentlich ist das Zeug, das direkt in den offenen Abwasserkanal gehört. Und hier ist das Verrückte, er spricht ja nicht von einer kriminellen Vergangenheit. Er spricht von guten Dingen, Tradition, Disziplin, Moral.
Das ist der springende Punkt.
Was bedeutet das nun alles? Das ist ja nicht so, als würde man eine kriminelle Vergangenheit wegwerfen. Es ist eher so, als würde man ein Harvard-Diplom und ein Milliarden-Dollar-Unternehmen in den Schredder stecken, weil man eine Schatztruhe gefunden hat, die das alles wie Spielgeld aussehen lässt.
Eine wunderbare Analogie. Wenn wir das mal in einen größeren Zusammenhang stellen, geht es darum, dass unsere Beziehung zu Gott niemals auf unserer wöchentlichen Performance basiert.
Das heißt, wenn wir eine Woche lang jeden Tag in der Bibel lesen und total nett sind, liebt Gott uns nicht mehr, als wenn wir eine richtig schlechte Woche haben.
Ganz genau. Auf unsere Leistung zu vertrauen, nützt laut Paulus absolut nichts. Diese Dinge waren nicht per se böse, aber im Vergleich zu Christus werden selbst die besten Dinge zu Müll.
Gerechtigkeit wird nun als ein Geschenk Gottes durch den Glauben verstanden, nicht als eigenes Verdienst.
Richtig. Und Christus zu erkennen, bedeutet für Paulus zwei Dinge. Die Kraft der Auferstehung im Leben zu spüren und...
Und an seinen Leiden teilzuhaben, richtig? Das ist ja der Punkt, der schwer zu schlucken ist. Leiden als ein schwieriges Geschenk der Identifikation mit Christus.
Ja, es ist die Dynamik des schon jetzt, aber noch nicht ganz. Das Endziel ist die körperliche Auferstehung von den Toten in einer perfekten Neuschöpfung. Aber auf dem Weg dorthin gehört das Leiden dazu.
Wenn selbst die gute Vergangenheit im Vergleich zu Christus wie Müll ist, wie bewegt man sich dann im Hier und Jetzt überhaupt noch vorwärts?
Paulus gibt darauf eine sehr physische, ja fast schon sportliche Antwort in den Versen 12 bis 14.
Er benutzt das Bild eines Läufers, oder?
Genau. Paulus gibt ganz ehrlich zu, ich bin noch nicht am Ziel, ich bin nicht perfekt. Aber eine Sache tue ich, vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt.
Wobei wir hier kurz über das Vergessen sprechen müssen. Das kann ja keine Amnesie sein. Er hat seinen Lebenslauf ja gerade erst detailliert aufgezählt.
Nein, er weiß das noch sehr genau. Vergessen bedeutet hier, der Vergangenheit die Macht zu entziehen, unsere gegenwärtige Identität zu bestimmen.
Ah, also weder die guten Erfolge noch die schlechten, schuldbeladenen Momente dürfen uns kontrollieren. Die Vergangenheit formt uns, aber sie determiniert uns nicht.
Das ist es. Und Dr. Harmon verwendet hier eine persönliche Geschichte aus seiner Zeit als Cross-Country-Läufer in der Highschool, die das super veranschaulicht.
Was hat sein Trainer ihm beigebracht?
Sein Trainer sagte ihm, er solle den Blick starr auf den Läufer 10 bis 15 Meter vor ihm fixieren.
Und was passiert dann?
Der Körper erhöht dann fast automatisch das Tempo, um aufzuschließen. Das Schlimmste, was ein Läufer tun kann, ist, ständig nach hinten zu schauen. Man stolpert oder man rennt in ein Hindernis.
Das lässt sich ja total auf uns heute übertragen. Ich meine, denk an unsere moderne Hustle Culture. Wir definieren uns doch ständig über unseren letzten Erfolg, unser letztes Projekt, unseren Pedigree.
Wir schauen permanent nach hinten, um unseren Wert zu bestätigen.
Genau. Also, was ist der praktische Rat hier? Wie brechen wir diesen Zyklus des ständigen Zurückschauens auf unsere eigene Performance?
Hamon hatte einen sehr klaren Ratschlag. Der Schlüssel ist das zielstrebige Streben nach Christus.
Wie sieht das praktisch aus?
Man soll erfahrene Gläubige, er nennt sie Seasoned Saints, beobachten. Menschen, die diese Beziehung über Jahrzehnte frisch halten.
Und bei sich selbst?
Ganz praktisch muss man identifizieren, auf welche fleischlichen Dinge man selbst vertraut. Und diese Dinge dann ganz bewusst loslassen.
Das ist echt tiefgreifend. Lass uns das mal für unsere Zuhörer zusammenfassen. Ein Christ-like-Mindset nach Paulus ist also negativ definiert durch keinerlei Vertrauen in das Fleisch, den eigenen Lebenslauf oder die religiöse Leistung.
Und positiv definiert durch ein voll fokussiertes Streben nach Christus, bei dem man den guten wie den schlechten Dingen der Vergangenheit ihre definierende Macht entzieht.
Wie ein Läufer, der nur das Ziel im Blick hat. Denk mal an deine eigene Woche, die du gerade hinter dir hast. Worauf hast du dein Vertrauen gesetzt?
War es vielleicht dein Kontostand?
Dein Titel auf der Arbeit?
Oder vielleicht, wie moralisch gut du diese Woche verhalten hast?
Wir haben heute echt viel darüber gesprochen, wie diese radikale Buchhaltung funktioniert. Und ich möchte mich mit einem finalen, provokanten Gedanken verabschieden, den du für dich selbst mitnehmen sollst.
Ein Gedanke, der das alles in unsere heutige Zeit holt.
Genau. Wenn Paulus seine absolut beeindruckendsten, mühsam erarbeiteten Lebensleistungen als reinen Abfall betrachtet im Vergleich zur Erkenntnis Christi, was würde passieren, wenn wir diese radikale Buchhaltung auf unsere heutige Obsession mit digitalem Einfluss, Followern oder Karrieretiteln anwenden würden?
Es würde unser ganzes Wertesystem erschüttern.